sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 184. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Nachdem wir zuletzt ja einige Skandale, große Geschichten und auch zuletzt den USL Cup im Programm hatten, sind wir heute wirklich wieder der reine USL Podcast. Der USL Cup hat Pause, der US Open Cup ist für die USL eh schon vorbei, also können wir uns wieder unserer Kernkompetenz widmen. Und wir, das heißt auch in der 184. Folge, unsere USA-Reisende, unsere NWSL-Expertin, die wundervolle Anne, ist auch wieder mit dabei.
Schönen guten Tag.
Starten wir mal mit dem Punkt des Üblichen. Und das sind Transfers. Denn in der USL gab es zuletzt zwei Spielertransfers, die interessant waren und auch aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven interessant waren. Ich fange mal mit einem lange Zeit gewesenen Gerücht an, was jetzt offiziell gemacht worden ist. Und zwar kennt ihr alle vielleicht noch Cal Jennings. Der war unter anderem bei Tampa oder bei Las Vegas sehr, sehr, sehr gut. Und dann in der letzten Offseason ist er nach Japan gewechselt, denn er wollte, so hieß es, wirklich unbedingt nach Japan wechseln und dort spielen. Das Problem ist, er hat für sein neues Team quasi keine Rolle gespielt und da kamen recht schnell Gerüchte auf, dass er zurück in die USL gehen würde. Und da nun mal Cal Jennings so ziemlich mit der beste Torschütze der letzten Jahre gewesen ist, leckten sich wahrscheinlich alle Teams die Hand und gaben sehr viel aus hinter den Kulissen, um einen Mann wie ihn zu ihnen zu eisen. Und jetzt wissen wir, zu welchem Team er gewechselt ist. Und daher die Frage an dich. A, was hältst du von Cal Jennings neuer Frisur? Und B, zu welchem Team ist er denn gewechselt?
Fangen wir mit der Frisur an. Die ist anders wild irgendwie. Also ich weiß nicht, wo er den Einfluss jetzt her hatte, aber okay. Und der ist zu Sacramento gewechselt. Irgendwie so ein bisschen auch passt, weil das durchaus in der Region ist, in der er eh schon mehrfach gespielt hatte. Und er hat sich natürlich da auch eines von den stärkeren Teams mit ausgesucht, die da noch ein bisschen Unterstützung brauchen, aber wo er durchaus auch ziemlich sicher um Playoffs mitspielt. Oder in den Playoffs mitspielt.
Ja, denke ich auch, so kann man es gut sagen. Also in den letzten, ich würde sagen, ja, 5 bis 10+ Jahren war Sacramento immer eins der Top-Teams im Westen und somit das beste kalifornische USL-Team. Dahin zu wechseln ergibt Sinn, da er ja schon an der Ostküste bei Tampa und Charleston gespielt hat, gäbe es da außer Louisville auch keine wirklich große neue Aufgabe mehr. Und ja, er hatte halt früher diese typische quasi Jedi-Frisur gehabt mit diesem kleinen Sonderzöpfchen. Jetzt hat er, erinnert mich so ein bisschen an so einen 90er, 80er Pornostar mit so einer fast schon Vokuhila-Frisur und einem schönen Schnäuzer. Interessante Frisur. Aber ich freue mich natürlich, dass er zurück ist und hoffe, dass er in seine alten Torjäger-Jahre wieder anfinden kann. Und wir werden es erleben, ob Sacramento es in die Playoffs schafft und welche Rolle er da spielen wird.
So ist es.
Der zweite Transfer hat jetzt nicht den gleichen Namen, aber war dennoch interessant, denn es gab einen League One zu USA Championship Transfer, der wohl mit, so heißt es zumindest, bis fast zur Rekordsumme geführt hat, was den Liga-internen Transfer angeht. Und hier geht es um einen Spieler von Fort Wayne, die ja ihr erstes Jahr aktuell spielen. Und das ist Lilian Ricol, ein Franzose, der spielte wirklich sehr, sehr gut für Madison, Fort Wayne und hat gegen meine Hearts auch, glaube ich, zweimal getroffen gehabt in, was war es damals, zweiter Saisonspiel. Und jetzt wechselte er zum San Antonio FC, also den Sprung in die Championship. Und mich würde interessieren, Anne, wie schätzt du den Transfer ein? Ist der Sprung zu hoch? Ist der Sprung eigentlich ganz richtig für so einen Spieler? Oder ja, was hältst du generell von der League One Championship Transferierung?
Ob er zu hoch ist, weiß ich nicht. Könnte eventuell sein. Also vielleicht wird er dann nicht mehr so auffällig sein, wie er zuvor war oder so viele Tore machen. Aber ich finde den Transfer trotzdem gut. Er ist erst 23 oder 25, also jetzt noch in einem sehr, sehr guten Fußballalter. Und wenn die Bedingungen für ihn stimmen, kann es ja schon der nächste große Schritt für ihn einfach sein. Und vielleicht überrascht er am Ende alle. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass San Antonio sich da durchaus auch einen ganz guten Deal gemacht haben könnte. Und vielleicht ist er wirklich so ein kleiner Überraschungspuffer, mit dem niemand gerechnet hat.
Ich muss sagen, ich fände ihn in der Hinsicht interessant, weil bei Fort Wayne war er so ein bisschen der Mann schlechthin. Also der große Name, derjenige, der die Tore macht und der meistens für die besten Momente sorgt, neben seinem ähnlich berühmten Mitspieler. Bei San Antonio, die nochmal ein ganz anderes Kaliber an Namen haben, ist er jetzt einer von vielen. Und ich bin gespannt, inwiefern er da die Rolle spielen wird oder eben für Interesse sorgen wird. Aber trotzdem schön zu sehen, dass du bei einer guten Leistung in der League One eben auch den Sprung in die Championship schaffst, was ja schon mal ein bisschen besseres Gehalt bietet und halt generell natürlich immer ein bisschen mehr Augenmerk auf dich lenken kann. Und daher, ich find's gut und bin gespannt, wie sich Lilian Ricol jetzt bei San Antonio machen wird. Und dann gab es eine News, die gestern im Laufe des frühen Abends gedroppt ist, die dann, wenn man den ganzen Kontext weiß, wirklich für sehr viel Shitstorms und Kopfschütteln und Fragezeichen gesorgt hat. Aber fangen wir mal mit der ganz einfachen Meldung an Sie erstmal an. Denn was ist das größte Hobby der USL? Richtig, neue Teams bekannt zu geben. Und Sie gaben ein Team in einer Stadt an, die Anne in den letzten Jahren schon mehrmals zu Gesicht bekommen hat, nämlich New York City oder der New Yorker Area. Denn ab 2028 soll ein Team in Long Island den Ball über den Rasen treten. Und ohne jetzt schon mal den kompletten Rest, der noch dazukommt, zu gehen, was hältst du erstmal grundsätzlich von einem Team in Long Island oder generell so in der Gegend?
Ach schön, endlich wieder ein Team in der New Yorker Area, weil wir haben ja nur so wenige dort, die ja allesamt dafür bekannt sind, dass sie die Zuschauer in Massen anziehen und die definitiv nie für leere Stadien bekannt sind. Dementsprechend, da brauchten wir jetzt wirklich ganz dringend noch ein weiteres Team. Das war Sarkasmus.
Was definitiv an sich erstmal schon sehr komisch ist, weil wir eben auch schon so viele USL-Teams in der Gegend haben, mit Brooklyn, mit Westchester, mit den Cosmos, theoretisch noch dem Greensboro FC, der von David Villa ja auch dahin kommen sollte. Aber die ganze Sache wird nochmal deutlich skurriler, wenn man die Hintergründe kennt oder sich anguckt, wer so in den Führungsetagen der neuen Clubs sitzt. Denn sobald diese News rauskam, haben schon diverse Leute gepostet, da gibt's doch bald ein Profiteam. Und tatsächlich, ein Jahr vorher, also 2027, soll auch in Long Island, und zwar nur in einer Meile Entfernung vom neuen Team in der USL, ein MLS Next Pro Team spielen, die mit dem relativ generischen Namen The Island FC bisher registriert worden sind. Als wäre das schon nicht skurril genug, zwei Teams zu haben, die knapp eine Meile voneinander entfernt sind, aber in zwei unterschiedlichen Drittligen spielen. So kam man auch noch indirekt raus, dass da auch hinter den Kulissen auch nochmal eine Lokalrivalität an sich schon steckt. Denn in der Ownership-Gruppe oder im Front Office vom MLS Next Pro Team steckt der Besitzer des doch recht bekannten Amateurteams Long Island Rough Riders. Als Rivale von denen, auch im Jugendfußballbereich, gibt es einen Club namens SUSA, ich meine FC. Und dieser Ownership-Gruppe, den SUSA gehört, tja, die stecken hinter dem Long Island USL-Team. Das heißt, wir haben dann ab 2028, gesetzt im Fall, dass beide Teams wirklich kommen, zwei Drittliga-Teams in Long Island, die sich knapp eine Meile voneinander entfernt existieren, die Ownern gehören, die sich grundsätzlich sowieso schon nicht leiden könnten, als es um Amateurfußball ging. Und das macht die ganze Sache wirklich sehr skurril, finde ich. Und gibt so einen typischen Soccer Wars-Vibes der frühen 2000er Jahre. Und ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Völlig ganz ab, dass es, wie gesagt, in New York ist.
Was mich an der ganzen Sache stört, wenn man jetzt tatsächlich sich aus USL-Sicht gedacht hat, okay, wir brauchen jetzt in dieser Region dringend noch ein Team, weil in der MLS Next Pro gibt es ja ein Team, beziehungsweise wenn die USL eine solche Denkweise vom konkurrierenden Team auf die Art und Weise unterstützt, indem sie sagt, ja, na klar, könnt ihr bei uns spielen, finde ich das irgendwie auch ein bisschen albern, weil in meinen Augen beide Ligen völlig unterschiedliche Ziele haben. Die USL League One will ja schon eine ernstzunehmende Liga sein mit einem regulären Profifußball im normalen Spielbetrieb. Das heißt auch, du hast erfahrene Spieler, du hast junge Spieler, du hast genau den richtigen Mix oder du hast einen guten Mix. Klar, vielleicht hast du auch da tendenziell mehr jüngere Spieler, die eventuell das Potenzial haben, mal in der Championship oder gar noch höher zu spielen. Und du hast aber auch die Fans hin, die die Teams unterstützen, die ins Stadion kommen, singen und einfach für das Team mit da sind. Das ist aber nicht das Ziel der MLS Next Pro in meinen Augen, weil die MLS Next Pro für mich immer eher eine Liga ist, in der es darum geht, dass junge Spieler, zum Teil wirklich sehr junge Spieler, trotzdem schon mal die Möglichkeit bekommen, auf Profifußballniveau, eben auf Drittliganiveau, schon erste Erfahrungen zu sammeln und da ja gegeneinander anzutreten. Allerdings sind in der Regel die Teams in der MLS Next Pro noch mal jünger als in der League One. Und da geht's meistens eher nicht darum, dass man quasi einen Club mit Herz und Seele im Prinzip erstellt, sondern einfach nur diese Clubs gibt es oftmals schon, nicht alle. Es gibt ja noch externe Clubs, sagen wir es mal so, die mit dazugekommen sind oder die dazukommen werden, wie in dem Fall. Aber bei vielen sind es halt existierende Zweitvertretungen der MLS-Teams. Die Zweitvertretungen brauchen jetzt in der Regel eher weniger die Fans. Da sitzen dann vor allem irgendwie die Eltern oder Familienmitglieder und Freunde mit auf der Tribüne. Aber diese klassische Fankultur, wie man sie in einem anderen Ligen kennt, sehe ich da jetzt meistens, ehrlich gesagt, nicht so. Und die MLS Next Pro wirkt auch nicht so, als würde sie das machen wollen, sondern da geht es in erster Linie um die Ausbildung junger Spieler. Also zwei völlig unterschiedliche Ziele. Aber wenn du dich dann als USL so getriggert fühlst von dieser anderen Liga, weil die es wagen, in der Region irgendwie ein Fußballteam in die MLS Next Pro mitzuholen, das spricht ehrlich gesagt nicht für die USL, auch wenn sie vielleicht das gar nicht als vordergründiges Ziel haben, aber sie unterstützen die anderen Owner ja damit.
Ja, und das Ganze erinnert mir so ein bisschen an diese Petty-Geschichte zwischen dem Chattanooga FC und Chattanooga Red Wolves, die sich ja auch seit Ewigkeiten nicht leiden können. Und wo ja dann auch klar war, aufgrund der Territorial Rights, dass man niemals Chattanooga FC in der USL sehen kann, weil da gibt es ja schon die Red Wolves. Das wirkt wieder so ein bisschen ähnlich. Deswegen, ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die USL, zumindest innerhalb der Büros, wirklich von einem Mehrwert von diesem Long Island Team ausgeht, weil sie auch die Daten haben, dass einfach USL-Teams da nicht wirklich viel ziehen. Stichwort Cosmos, Stichwort Brooklyn und so weiter. Ich gehe wirklich davon aus, dass es einfach wirklich nur um Hinterzimmerklüngeleien und Rachegeschichten geht, weil eben, so heißt es mit in der Gerüchteküche, die Long Island Rough Riders, die deren Jugendteams im USL-Cosmos spielen, halt nicht mit denen quasi in den Profibereich gehen wollten, die halt jetzt in den Expo gegangen sind, die kommen, wenn ihr nicht zu uns wollt, dann suchen wir uns eben Eigenleute, die da partnern wollen und zack, wer passt da besser als die Rivalen von den Rough Riders? Und daher, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie es als sportlich gute Idee fanden, Und am Ende, glaube ich, wird es der USA auch relativ egal sein. Sie haben jetzt schon mal die Lizenzgebühr eingenommen, was ja jedes Team oder jeder Owner zahlen muss, wenn die ein Team haben wollen, kann sich profilieren. Und am Ende, naja, wird man sehen, welches der beiden Teams wirklich überlebt oder auf lange Sicht Erfolg haben wird. Ja, irgendwie eine Sache mit bitterem Beigeschmack. Und wie gesagt, ich sehe den sportlichen Mehrwert auch nicht. Bis wir wirklich mal einen Gewinn auch für den New Yorker Fußball sehen, aufgrund eben, dass es Teams gibt wie Westchester oder Cosmos oder Brooklyn, glaube ich echt nicht, dass wir mal ein 80. neues Team in der Region brauchen. Nur weil irgendein Owner die 5 Millionen Gebühr bezahlt hat und man denkt, ja gut, dann haben wir halt noch ein Team.
Vor allem, also, was ich nicht verstehe, die Owner können sich da schon denken, dass die Verkündung eines solchen Teams, wo bereits bekannt war, dass in einer anderen Liga quasi um die Ecke ein weiteres Team gegründet wird und vor sich an den Start gehen wird, also ein Jahr zuvor oder 2 Jahre zuvor, dass man dann glaubt, ja, es ist eine super Idee, da jetzt quasi ein Gegenteam zu erstellen. Das war doch klar, dass das Ärger von den anderen Fans, also generell von den Fans geben wird oder dass das in irgendeiner Art und Weise zu Kommentaren führen wird. Was erwarten Sie denn? Und vor allem, wie willst du denn mit so einem Start es dann letztendlich schaffen, Leute an dich zu binden, dass die ins Stadion kommen und sich die Spiele angucken? Weil davon sind in meinen Augen die USL-Teams noch deutlich abhängiger im Vergleich zu den MLS Next Pro Teams, bei denen, wie gesagt, ich nicht glaube, dass die irgendwie einen Schwerpunkt auf Zuschauer haben, sondern eher auf die Spielerausbildung. Während in der USL League One, da gehört schon irgendwie auch alles ein bisschen mit dazu und man will ja auch ein paar Eintrittsgelder einnehmen. Aber mit dem Ruf jetzt wird es irgendwie schwierig.
Ja, wir werden die ganze Sache verfolgen. Vielleicht endet das Team auch als eines der vielen, 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 vielen Teams, die angekündigt worden sind, aber nie gegen den Ball getreten haben oder aus irgendwelchen Gründen sich weiter verzögern. Aber sollte es so kommen, ja, finde ich die ganze Sache, wie gesagt, irgendwie sehr fragwürdig und wüsste auch nicht wirklich, in welche Richtung das zielführend sein soll. Wundern tut es mich leider auch nicht, weil so gern wir ja auch die USL mögen, auch da stecken eben Leute mit Kalkül und seltsamen Ansichten dahinter. Private Equity natürlich auch, die auch immer mehr Geld in die USL pumpen. Dazu KKR, die Geld in die MLS Next Pro pumpen und da dann eben die Teams outsourcen. Ja, wir werden es rausfinden, wie es da weitergeht. Aber ich dachte, euch interessiert es vielleicht, liebe Zuhörer, eben weil jetzt die USL zurück nach New York geht oder in den Großraum New York. Und wenn ihr wollt, lasst uns gerne wissen, kommt ihr vielleicht aus der Region in Long Island und freut euch total auf noch mehr Profifußball in der Gegend? Oder sagt ihr, ja, nee, komm, ganz ehrlich, ich bin seit 20 Jahren bei den Red Bulls, warum soll ich jetzt in Long Island mir League One angucken? Lasst uns gerne wissen, ihr wisst, wo es ja geht, auf den sozialen Netzwerken oder unter Spotify. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir eine Pause machen. Außer du hast doch irgendein wundervolles Argument. Dann hast du natürlich noch gerne ein bisschen Zeit.
Nee, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Pause, damit wir uns überlegen können, wo in New York noch ein Profifußballteam fehlt.
Ich würde sagen in Staten Island. Wir nennen sie dann die Staten Islanders.
Na, am Namen müssen wir noch arbeiten. Lass uns Pause machen.
Gut, wir machen Pause. Und wenn wir dann zurück sind, geht es in den Spielbetrieb. Denn wir ein paar sehr unterhaltsame Partien in der Championship, in der League One und in der wiedergestarteten Super League für euch. Aber dann erst gleich. Willkommen zurück zur 184. Folge von Sideline. Wir bleiben im Großraum New York und machen uns jetzt in den Bereich Mount Vernon. Denn dort spielt ja der wundervolle Westchester SC. Und die hatten im Kellerduell den FC Naples zu Gast. Aus irgendeinem Grund wird auch dieses Spiel mal wieder als Derby bezeichnet, als Snowbird Derby. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber schön. Und in diesem Spiel, muss ich zugeben, bin ich mit nicht großen Erwartungen rangegangen. Dazu gut, 2 Kellerteams, die spielen irgendwas und am Ende freut man sich über ein 1-1 und gut ist. Aber ich muss zugeben, die Partie war echt unterhaltsam. Und auch was die Tore angeht, durchaus schön. Und daher, ja, würde es mich interessieren, liebe Anne, wie fandest du die Partie?
Man muss ja auch erstmal dazu kommen, wieso haben wir uns diese Partie ausgewählt? Wir gucken natürlich immer, wo passiert am meisten, weil natürlich ein 1:0 ist weniger interessant. Ein 1:1 meistens auch nicht. Deswegen sucht man natürlich irgendwie Spiele, wo es möglichst viele Tore gibt und vielleicht sogar auch eine Karte oder sowas mit dazu. Und wir hatten für das Wochenende zwei Teams aus der League One, die jeweils 5 Tore hatten, wo auch das Endergebnis dann jeweils immer das gleiche war, nur umgedreht zwischen Heimsieg oder Auswärtssieg. Und wir haben letztendlich unter einem entscheidenden Aspekt ausgewählt, warum diese Partie. Wir haben danach geguckt, wer die meisten Zuschauer hatte. Und wer uns regelmäßig hört, weiß, Westchester neigt nicht dazu, viele Zuschauer zu haben. Sie hatten in dieser Partie 1800 Zuschauer. Was heißt, dass die andere Partie, die ebenfalls auf der Liste stand, und das war Spokane gegen Corpus Christi, die hatten noch weniger. Die hatten, was war's, ich glaube, 1200 Zuschauer. Das sah für Spokane auch nicht so gut aus. Aber zurück zur Partie. Ich fand ja auch überraschend unterhaltsam. Vor allem ist sie dann zum Schluss hin doch nochmal deutlich spannender geworden, als ich es erwartet hatte.
Kann ich zustimmen, hat sich definitiv gelohnt. Aber gehen wir mal in die Partie rein. Und die ging eigentlich schon ziemlich gut los. Allerdings mit einem Tor, das nicht gezählt hat, was aber wirklich schön aussah. Denn Connor McGlynn, seines Zeichens Mittelfeldspieler, sah seinen Stürmer Dean Güzen, den Holländer, starten und nutzte die Chance für einen perfekten Steckpass durch die Abwehr durch in den Laufweg von Güzen. Güzen kriegt den Ball und hämmert ihn schön ins Tor rein. Perfekte Situation, sah sehr gut aus. Nur ein Problem, wir spielen ja Fußball nicht nach Bolzplatzregeln, sondern nach richtigen Regeln. Das heißt, es gibt ein Abseits. Und in dieser Szene war leider die Abseitsregel nicht gerade schwer zu sehen. Und so war die erste richtig schöne Chance der Partie, zwar ein Tor, allerdings keines, das gezählt hat.
Allerdings, ein paar Minuten später haben sie es dann doch geschafft. Das war jetzt nicht so ein schönes Tor, wobei schlecht war es jetzt auch nicht. Wir haben im Prinzip eine relativ klassische Situation mit einer Ecke. Der Ball kommt endlich mal wieder hoch in den Strafraum. Mittlerweile wird ja sehr, sehr oft die kurze Variante gespielt. In dem Fall hat man sich mal wieder für die Standardvariante entschieden. Ball hoch in den Strafraum. Ein Spieler hält seinen Kopf hin. In dem Fall verlängert er, ob nun gewollt oder nicht, den Ball an den langen Pfosten. Und dort ist es dann natürlich, wie soll es doch anders sein, McGlynn, der kommt da rechtzeitig an, kann den Ball ins Tor drücken und dann steht es in Anführungsstrichen endlich 1:0. 1:0, so rum was.
6 Minuten später gibt es das zweite Tor für Westchester. Das war jetzt auch kein Tor der Woche, aber teamtechnisch gut gemacht. Denn Westchester spielte sich mit mehreren Kurzpässen von der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen Strafraum vor. Am Ende ist es ein Pass, der zu Jimenez kommt, der links im Strafraum stand. Der macht dann noch ein paar Schritte und kann den Ball dann ganz bequem ins Tor einschieben. Und das war dann das 2:0 für Westchester. Kein schönes Tor, aber halt effektiv gemacht.
Ja, und 3 Minuten später folgte dann das dritte Tor. Und wir haben wieder eine Ecke. Der Ball wird wieder hochgespielt. In dem Fall wird er aber, naja, fast schon rausgeköpft, könnte man fast sagen. Allerdings, bei dem Versuch, ihn rauszuköpfen, landet der Ball bei Elias. Der hat an der Stelle dann ein bisschen Platz, er stand da sehr, sehr günstig und konnte einfach sehr kraftvoll aufs Tor schießen. Man muss schon sagen, sieht schon gut aus. Hatte auch gut gesehen, dass die Ecke da für ihn jetzt ideal ist. Und ja, verteidigungstechnisch war das eher nicht so gut. Aber das heißt ja nichts. Es steht zur Halbzeit quasi 3-0. Da ist ja im Prinzip noch alles drin.
Definitiv, aber man muss zugeben, das 3-0 war schon für mich wieder schönste Tor, was gezählt hat in der Partie. Und passenderweise auch eben dafür Gusin, der da was gemacht hat. Ja, und in der zweiten Halbzeit kam es dann so, wie man es eigentlich erwarten würde. Das eine Team sitzt relativ entspannt zurück, das andere Team gibt sich Mühe, noch irgendwas rauszuholen. Und es dauert am Ende 3 Minuten, bis Naples ein Törchen schießen kann. Und in der Szene muss man sagen, ja, bin ich ein bisschen gemischt über die ganze Szene. Der Grund für den Elfmeter war ein klassisches Foul, kann man geben. Der Spieler wird zu Boden gerungen, recht offensichtlich, alles okay. Aber beim Elfmeter von Ferin geht es wieder diese Art von Elfmeter, die ich einfach sehr hasse. Nämlich den typischen Stotter-Elfmeter. Also er läuft erstmal an, stoppt ein bisschen, lässt den Gegner schon gefühlt ins in die andere Ecke springen und schießt erst dann den Ball ins quasi leere Tor. Verkürzt für Naples zum 3-1, aber diese Elfmeterart mag ich echt bis heute nicht.
Nee, ich auch absolut nicht. Naples versucht es. Sie sind jetzt natürlich unter Zugzwang, müssen dringend noch 2 weitere Tore machen, um da wenigstens mit 1 Punkt rauszugehen. Und sie erspielen sich immer wieder mal so kleinere Chancen, aber am Ende nichts, was wirklich so wahnsinnig überzeugt. Bis zur 78. Minute. Ja, das muss man sagen, ist auch durchaus ein besonderes Tor. Wir hatten es vorhin ja schon gesagt, es gab in dieser Partie einige doch ganz nette Tore. Und in dem Fall wird der Ball einfach durch den Strafraum kurz vors Tor geschossen und wird dann mit der Hacke ins Tor reingelenkt in der Vorwärtsbewegung. Das muss man auch erstmal schaffen, den Ball an der Stelle so zu kontrollieren noch. Vor allem bei der Geschwindigkeit mit einem Gegner neben sich. Von daher auch da ein sehr hoher Coolness-Faktor.
Gehe ich mit, hat sich gelohnt. Am Ende hat es aber nicht gereicht für Naples. Sie verlieren mit 3-2 gegen Westchester. Ich muss zugeben, nach der ersten Halbzeit fand ich es auch durchaus verdient, dass die Jungs von Mount Vernon gewonnen haben. Ich bin weiterhin kein Fan von Spielfeldern, wo man 8 verschiedene Sportarten auf dem Platz sieht und dann raten muss, welche Linien zu was gehören. Aber da meine Hearts da nicht gerade besser sind und ja auch auf einem städtischen Stadionplatz spielen, kann ich mich nicht beklagen. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil wir eben auch hier wieder Football-Linien haben, Fußball-Linien haben, ich glaube Lacrosse-Linien haben. Das ist immer wieder ein Spaß, zu gucken, wer ist wo und welche Linie zählt. Das macht immer eine große Freude.
Da sieht man, dass sie nicht Eigennutzer des Stadions sind, sondern eher Untermieter.
Gehen wir in eine Partie, wo es ein fußballspezifisches Stadion gab, aber gefühlt keiner da war, weil alle anderen Zuschauer natürlich auf die Seite gesetzt worden sind, wo die Kamera steht. Klammer auf, falls es irgendeinen gibt, der beruflich Kameras in Fußball- oder Sportstadien verwaltet, lasst uns bitte mal wissen, was diese Idee bringen soll, immer die Zuschauer dort zu platzieren, wo die Kamera steht. Wir reden von der Eröffnungspartie in der neuen Super League-Saison und wir gehen auch gleich mal zum Meister, denn Lexington spielte gegen Brooklyn, passend wieder im New Yorker Raum. Und ich muss zugeben, ich fand dieses Spiel stellenweise weird. Wir hatten Tore, die echt schön waren, die nicht zählten. Wir hatten Tore, die verdammt abseitsverdächtig aussehen, wofür wir nicht nachprüfen können, ob sie abseits sind, weil die Kamera nicht gut genug funktioniert hat. Aber unterm Strich muss ich zugeben, war es auch wieder eine sehr einseitige Partie. Daher, ja, wenn du noch irgendwas im allgemeinen Spiel hast, hau gerne raus. Wenn nicht, dann sei so gut und start auch gern mit der Partie.
Also wenn ich ehrlich bin, so einseitig fand ich die Partie gar nicht. Und ich fand auch, dass Brooklyn überraschend stark war. Sie hatten ihre Chancen immer wieder mal. Und man hat gesehen, da steckt durchaus Potenzial in dem Team. Allerdings hatten sie auch irgendwie Pech in diesem Spiel. Ist mir irgendwie aufgefallen, die Chancen, die sie hatten, waren halt, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Aber dann setzt man halt immer wieder mehrfach neben das Tor oder über das Tor oder wird es nochmal geblockt oder so. Also der letzte Funke sozusagen wollte nicht rein. Sie haben zumindest in der ersten Halbzeit ihren eigenen Kasten auch sehr sauber gehalten und hatten da durchaus verhindern können, dass die Meisterinnen von Lexington da schon frühzeitig in Führung gehen können. Denn zur ersten Halbzeit hin oder zur Pause stand es 0-0 und alle Tore, die gefallen sind, sind erst in der zweiten Halbzeit gefallen. Zum Beispiel in der 58. Minute. Und das ist ein interessantes Tor, sagen wir es mal so, weil der Ball kommt relativ straff, könnte man sagen, in den Strafraum und soll dann via Kopfball in das Tor gehen, fliegt allerdings sehr kräftig gegen die Latte, fliegt von da aus weit nach oben, kommt dann irgendwann natürlich auch wieder unten nach unten und Catherine Barry, wir kennen sie schon, die weiß, wie man Tore macht, steht genau dort, wo natürlich auch der Ball wieder landen wird, lässt sich den auch jetzt nicht abstreitig machen, hält den Kopf rein und köpft ihn dann schön ins Tor. Es ist ein durchaus interessantes Tor.
Das zweite Tor fiel dann 3 Minuten später und das ist genau das, was echt abseitsverdächtig aussieht. Das Problem ist nur, dass die Kamera in dem Moment, wo der Schuss zur Vorlage erfolgt, so weit nach rechts gezoomt ist, dass man nicht sehen kann, was im finalen Drittel von Brooklyn passiert. Und wir daher nur sehen können, was passiert, wenn der Ball auf dem Weg ist zur Stürmerin. Und in der Szene gibt es einen langen Ball aus der Hälfte von Lexington weit über sämtliche Reihen von Brooklyn rüber. Die Stürmerin ist wieder Eddie McCain. Sie ist locker 3-4 Meter vor der letzten Abwehrspielerin von Brooklyn. Sie kriegt den Ball, hat dann einen bequemen Weg ins in den Strafraum, schießt aufs Tor und macht das 2-0. Sah, wie gesagt, sehr abseitsverdächtig aus, aber eben aufgrund dessen, dass man kameratechnisch gar nicht sehen kann, ob sie die letzte Frau war, ob die Nummer 2 neben ihr vielleicht das Abseits aufgehoben hat, können wir es nicht ganz beurteilen, aber es sah auf jeden Fall sehr kurios aus. Aber unterm Strich, schönes Tor und 2-0 für Lexington.
Ja, aber den Abseitsverdacht kann man nicht von der Hand weisen. Es gibt in der 82. Minute noch ein weiteres Tor. Und das ist durchaus auch wirklich gut gemacht, weil es gibt einen sehr langen Ball nach vorne in den Strafraum. Und in dem Fall diejenige, die da die gute Spielübersicht hat, ist Bergeron, die den Ball wirklich sehr gut kontrolliert in den Strafraum passt und letztendlich Hannah Wright findet. Die steht nämlich ganz, ganz knapp vor dem Tor und kann ihn dann direkt auch noch ins Tor schießen. Also von beiden Spielerinnen an der Stelle sehr gut gemacht, sehr gut gesehen, sehr gut umgesetzt. Und ja, 3 Tore für die Meisterinnen. Allerdings, ich muss es nochmal wiederholen, ich fand Brooklyn nicht schlecht. Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen sehr hoch, dafür, dass auch Brooklyn die eine oder andere Chance hatte und da sich durchaus auch interessante und gute Fights geliefert haben. Natürlich wird es jetzt wichtig werden, in den nächsten Spielen Punkte zu machen und zu zeigen, sie können es wirklich. Aber das Ergebnis war jetzt am Ende, finde ich, ein kleines bisschen höher, als es sein müsste.
Ja, würde ich unterschreiben. Es gab auch in der ersten Halbzeit ein schönes Tor von Brooklyn, was am Ende gar nicht gezählt hat. Also sie waren jetzt nicht so komplett chancenlos. Es gab eine Flanke von links und Griffith kann den Ball dann relativ bequem einschieben. Hat halt dann nicht wirklich gezählt, aber sie hat noch 1-2 Chancen gehabt später dann. Deswegen so eine klassische Partie würde ich unterschreiben, mit vielleicht ein Törchen zu hoch. Aber ein guter Start für die Meisterin, die dann direkt zeigen, dass sie schon mal in einer Frühsaison nicht in Form sind.
Ja, die sind schon ziemlich gut eingespielt.
Ich würde vorschlagen, dass wir noch eine kleine Pause machen. Und danach geht es zurück in die Championship, denn dort haben wir die Partie zwischen Colorado und Birmingham, die doch relativ wild gewesen ist. Und wir haben das Finale um die Copa Terras im Programm. Dann aber gleich bei Sideline. Zum letzten Mal für heute. Willkommen zurück zu Sideline. Oder um speziell zu sein, in der 184. Folge. Wir machen den Sprung zurück in den Herrenfußball und sind diesmal in der USL Championship unterwegs, also in der zweiten Liga. Und da muss ich zugeben, gab es eine Partie, die durch wirklich das Chaos gelebt hat. Und das war die Partie zwischen den Colorado Springs Switchbacks und Birmingham Legion. Beides Teams, die aktuell unterm Playoff-Strich stehen und wirklich dringend einen Sieg gebrauchen können. Und ich muss zugeben, dafür, dass es zwei Kellerkinder sind, war es doch sehr unterhaltsam. Oder was sagst du?
Ja, wir hatten alles dabei, was man in einem schönen Fußballspiel haben will.
Nigel de Jong wird sich freuen, aber dazu kommen wir gleich. Gehen wir mal in die erste relevante Szene, die auch zugleich ein Tor gewesen ist. Und meiner Meinung nach auch mit das schönste Tor der Partie gewesen ist. Und das war in der Minute 26 und das war Nico Brown, Verteidiger von Birmingham. Der bekam den Ball rechts im Strafraum zugepasst und haut ihn mit ordentlich Schmackes links oben rein. Ein Schuss wie ein Strahl, nicht zu halten für Shuttler im Tor von Colorado und ein schönes Tor für Birmingham, die nun führen.
Das bleibt auch eine ganze Weile so, denn erst bis kurz vor dem Pausenpfiff gibt es den Ausgleichstreffer. Davor fand ich, beide Teams hatten durchaus versucht, ihre Gegner ein bisschen hinters Häuschen sozusagen zu locken. Klappte aber nicht so gut. In der 45 plus 1 dann letztendlich schon. Und in dem Fall, man nutzt die Möglichkeit, einfach mal einen Freistoß von sehr, sehr weit vor dem Strafraum in dem Strafraum zu schießen und in dem Fall an den Pfosten und Metusala ist derjenige, der das gut erkannt hat, der auch genau da steht, wo er stehen soll und im Prinzip einfach nur den Fuß reinhalten muss, weil er wirklich am Pfosten steht und den Ball dann entsprechend einlenkt. Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes Tor.
Ja, kann man so mitgehen. Es gab zwischendurch noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, denn in der 34. Minute gab es einen Fernschuss der Switchbacks, den Kolejlat halten konnte. Und das war, könnte man sagen, eine seiner letzten Paraden, denn er musste später verletzt ausgewechselt werden. Aber dazu kommen wir noch. Deswegen war das für mich gerade ein bisschen emotionaler Beistand, denn verletzungsbedingt ausgewechselt zu werden ist nicht schön, aber die Parade vom Fernschuss in der 34. war sehr schön. Nicht so schön war dann die erste Szene der zweiten Halbzeit und das war eine rote Karte für den Torschützen von Birmingham und das war ein ganz klassisches Foul, denn ein Ball sollte zu seinem Mitspieler kommen oder auch zu ihm kommen. Er versucht noch ranzukommen, hebt das Bein natürlich, um an den Ball ranzukommen. Anstatt aber den Ball zu erwischen, erwischt er mit seinen Stollen halt nur die Brust vom Gegenspieler. Hohes Bein, gestrecktes Bein, man kennt's, klare rote Karte. Nico Brown muss den Platz verlassen, womit Birmingham dann fast die ganze zweite Halbzeit in Unterzahl steht. Und Verschwörungstheorien besagen, dass Brown in der Kabine das Video von seinem VAR Nigel de Jong geschickt hat. Denn der hat ja so ein ähnliches damals im WM-Finale 2010.
Ich muss auch sagen, ich finde, das ist ein sehr dämliches Foul. Also wieso gehst du denn mit einem so ausgestreckten Fuß in die Situation, wenn du siehst, dass da auch dein Gegenspieler ist? Also die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn du an den Ball kommst, du trotzdem dann deinen Gegenspieler triffst, und dir eventuell trotzdem eine Karte einfängst, ist ja immer noch da. Und selbst wenn du dir da keine Karte einfangen würdest, das Risiko, deinen Gegenspieler da zu verletzen, also man muss definitiv nicht so in eine Situation reingehen. Die rote Karte hat er da wirklich absolut verdient. Es dauert dann eine ganze Weile wieder, bis tatsächlich etwas Torreiches passiert. Hast du vor der 85. Minute noch etwas?
Ja, in der 74. Kolejlat von den Jungs von Birmingham kann eine sehr, sehr schöne Doppelparade zeigen. Das Problem ist nur, dass als der dritte Versuch von den Switchbacks auf Tor kommt, Kolejlat ein Knie von seinem eigenen Verteidiger ins Gesicht bekommt und er wie ein nasser Sack umfällt. Kolejlat musste auch ausgewechselt werden mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, weswegen der sehr junge und noch nicht sehr erfahrene Ersatzkeeper dann den Rasen betritt. Das wird später noch ein bisschen wichtiger.
In der 85. Minute ist N'Goma derjenige, der sozusagen seinen Moment des Strahlens nutzt. Er wurde etwa 20 Minuten zuvor eingewechselt, kam also dann noch voller Energie im Prinzip ins Spiel. Und er steht als Stürmer vorne in der Nähe vom Strafraum der Gegner. Und die Verteidigung hat den Ball, passt diesen Ball so ein bisschen hin und her, achtet aber nicht darauf, wo er steht, beziehungsweise der Ball wird schlichtweg zu langsam geschossen. Er liest an der Stelle das Spiel sehr gut, läuft einfach nur in den Raum, kann sich den Ball schnappen und dann aufs Tor schießen. Ganz, ganz deutlicher Verteidigungsfehler. Also man kann es seinem Torhüter auch wirklich sehr schwer machen.
Definitiv. Das nächste Tor, muss ich zugeben, hat mich ein bisschen an meine ursprünglichen, uralten FIFA-Zeiten erinnert. Wenn man noch nicht so ganz in der Steuerung drin ist und dann den Torwart nicht richtig bewegen kann und er anstatt zu fliegen nur komisch zuckt. Denn das passierte in der 94. Minute. Es gibt eine Flanke von rechts bei den Switchbacks in den Strafraum von Birmingham. Der Spieler von den Switchbacks steigt zum Kopfball hoch. Der Keeper von Birmingham steht zur selben Sekunde in der Mitte des Tors, müsste also springen oder abtauchen oder ähnliches. Und während der Kopfball fliegt, zuckt er nur so kurz mit der Schulter und kann nicht mehr viel machen. Und da fliegt der Ball dann schon links unten rein. Sah ein bisschen ungünstig aus und war dann der 2-2-Ausgleich für die Heimmannschaft.
Ja, und jetzt wird's bitter für Birmingham, denn nur wenige Sekunden später fällt ein weiteres Tor. Und das ist wieder für die Heimmannschaft. Der Ball fliegt nach einem Freistoß hoch in den Strafraum und wird dort erstmal geköpft. Ob jetzt vom Verteidiger oder vom Angreifer, spielt gar keine Rolle, weil der Ball wird nicht aus dem Strafraum raus geköpft oder Richtung Tor geköpft, sondern ja, er landet so ein bisschen links von dem kleinen Personengeflecht, was sich da gebildet hatte. Und links ist niemand, außer ein einziger Spieler. Und das ist Teduya, der ja den Ball einfach an der Stelle annehmen kann, Platz hat, weil er da wirklich ganz alleine steht und dann aufs Tor schießt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er so vollkommen alleine da rumsteht. Aber naja, die Chance nutzt er. Und das ist halt wenige Sekunden vor dem Abpfiff, beziehungsweise nicht wenige Sekunden, aber wenige Sekunden, nachdem er zuvor schon einen Gegentreffer erlangt hatte und kurz vor dem Abpfiff, umso bitterer. Aber es ist nicht die allerletzte Szene des Spiels.
Nee, es gibt dann noch eine zweite rote Karte. In diesem Fall ist es keine glattrote, sondern eine gelbrote, aber nicht minder dämlicher als die erste. Denn es ist der gute Metusala, den du schon erwähnt hast, und auch hier wieder ein Torschütze, nur diesmal für Colorado. Und auch hier wieder ein ganz klassisches, unnötiges Foul. Denn der Ball soll zu seinem Mitspieler kommen und du willst ihn natürlich nicht vorbeiziehen lassen. Also was machst du? Du stellst dich in den Weg deines Mitspielers oder deines Gegenspielers. Und in diesem Fall war es der klassische Hip-Check. Also er stellt sich ein bisschen rein, lässt den Gegner auflaufen, der dann den Ball verliert und über ihn rüberfliegt. Ja, klare Vereitelung einer Chance. Du hattest schon die gelbe Karte. Klassisches Foul. Kriegst die zweite gelbe Karte. Und damit flog er dann mit gelb-rot vom Platz. Was einfach bescheuert ist. Du hast schon rund die 100. Spielminute. Du hast den Sieg im Kasten. Und selbst wenn es noch ein 3-3 geworden wäre, warum riskierst du dann die Sperre fürs nächste Spiel? Naja, am Ende ändert es nicht mehr viel, denn das Spiel war ja schon rum. Aber 3-2 für Colorado mit jeweils einer roten Karte pro Mannschaft.
Immerhin, also langweilig war dieses Spiel definitiv nicht.
Gehen wir in eine Partie, die vielleicht nicht so wild war, die aber ähnlich wichtig war. Denn, wie ihr wisst, gibt es ja im US-Fußball einige Pokale, die nicht direkt offiziell sind, aber meistens so fanbasiert unterwegs sind. Und in der Regel geht es da um Derbys. Es gibt also zum Beispiel ein Derby in der MLS zwischen Houston und den anderen texanischen Teams, wo es dann um El Capitan geht, eine riesige, Bürgerkriegskanone. In der USL gibt's da zum Beispiel die Copa Terras, die indirekt auch mit der MLS zu tun kann. Hier geht es eben um den USL-internen Vergleich. Das heißt, alle texanischen Teams spielen gegeneinander und die Mannschaft, die am Ende im direkten Duell am meisten gewonnen hat, kriegt den Pokal. Und wir haben die Partie zwischen San Antonio und El Paso. San Antonio spielte zu Hause vor über 7000 Zuschauern. Und El Paso ist der aktuelle Titelträger in der Copa Terras. Was würdest du sagen, Anne, so vom Spiel, vom Eindruck, hat man wirklich Derby-Feeling gemerkt oder dass beide Teams die Partie ähnlich ernst nehmen?
Gute Frage. Also die letzte Frage würde ich beantworten mit irgendwie nein, weil ich von einem Team überraschend wenig gesehen habe.
Ja, fand ich auch sehr faszinierend. Also da war wirklich wenig zu sehen. Man muss sagen, der beste Mann von San Antonio war immer noch der Keeper, der faszinierenderweise mit der Null auf dem Rücken aufläuft. Joey Bertrucci, denn er hat vor allem in der zweiten Halbzeit ein paar wirklich sehr gute Paraden gezeigt, wo er unter anderem fast den Breakdance-Move rausgehauen hat, als er den Ball mit den Füßen hält, sich dann auf dem Hintern dreht und den Ball dann weiter quasi rauskickt. Aber es nützt halt am Ende nicht mehr viel, wenn du da schon hinten liegst. Aber halt trotzdem kleines Sonderlob für Joey Bertrucci, der wirklich sich die Mühe gegeben hat, nochmal den Spielstand nicht ganz so schlimm zu machen. Aber ansonsten muss man sagen, war das wirklich eine recht eindeutige Geschichte für El Paso. Beispiel in der 20. Minute. Alex Mendes, der junge Stürmer, kriegt den Ball von seinem Mitspieler vom Anstoßkreis zugepasst. Ich würde schätzen, war noch so 5-6 vom Anstoßkreis entfernt. Er läuft per Meter auf dem Strafraum von San Antonio zu. Keiner greift ihn an, keiner versperrt den Weg. Also was macht er? Richtig, er zieht nochmal ab. Und der Ball geht per Schlenzer rechts oben rein. Schönes Tor und die Führung für El Paso.
Ein weiteres Beispiel dafür, dass El Paso diese Partie deutlich ernster genommen hat, ist die 39. Minute. Und da haben wir es mit einem Spieler zu tun, den du gerade schon mal erwähnt hast, Alex Mendes, der auch wie in dem Spiel zuvor gerade schon in der Nähe des Strafraums steht und einfach so ein bisschen beobachtet, was die Verteidigung da macht. Und die Verteidiger spielen sich mehrfach den Ball relativ ungenau zu. Nicht besonders schnell, dafür ein bisschen ungenau. Das stellt er fest oder das beobachtet er und macht dann einfach den Raum zu, hat kurz danach den Ball, läuft noch 2-3 Schritte weiter Richtung Strafraum und kann dann einfach den Ball aufs Tor schießen. Schon steht es 0-2.
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, da hatte der Verteidiger irgendwie schon einen Wettschein laufen, aber ich als Stürmer wäre echt verdammt froh, wenn mir der gegnerische Verteidiger den Ball so perfekt vorlegt. Aber nett von San Antonio, da mitzumachen. Es wurde nochmal schlimmer für die Jungs von San Antonio. Und das war das unspektakulärste, aber eben wirklich gut gemachte Tor in der ersten Halbzeit. In der 44. gibt es eine Flanke schon auf Strafraumhöhe von links. Und Farkahan, der in der Mitte des Strafraums war, musste den Ball nur ganz bequem mit dem Fuß abfälschen und ins Tor reinschießen. Und so stand es dann 3-0 zur Pause für El Paso in San Antonio.
In der zweiten Halbzeit, gut, El Paso kann sich es an der Stelle dann relativ einfach machen. Die müssen nicht mehr so wahnsinnig viel in der gegnerischen Hälfte laufen. Man kann sich auch hinten reinstellen mit dem schönen Bus zusammen und dann einfach den Gegner mal ein bisschen arbeiten lassen, auf sich zukommen lassen und dann mal entspannen. Gut, es mag Teams im USL-Kosmos geben, bei denen das nicht so gut klappt. Bei El Paso, muss man sagen, hat es hervorragend geklappt. Sie hatten sogar durchaus auch nochmal eine Chance, beziehungsweise hätten sogar beinahe noch ein Tor gemacht. In dem Fall wäre es quasi einfach ein ein Abstaubertor gewesen. Allerdings abseits, auch berechtigter Abseits. San Antonio hat in der zweiten Halbzeit die eine oder andere Chance. Allerdings muss man auch da sagen, starke Torwartleistung, der hält ein bisschen was raus. Und ansonsten steht die Gruppe an Verteidigung am Mittelfeld und sorgt dafür, dass der Ball dann nicht ins Tor kommt.
Ich muss mal kurz eine kleine persönliche Geschichte dazu erzählen, denn zum Thema, die Partie nicht ganz ernst zu nehmen oder einen sehr schlechten Eindruck zu machen. Ich bin ja, wie ihr wisst, schon eine Weile im US-Fußball unterwegs und war ja vor einige Jahre Fan, SG-Member und auch Podcaster für die RGV Toros, eines der anderen nun ehemaligen USL-Teams aus Texas. Und in unserer letzten Saison, 2023, weiß ich noch sehr gut, wie ich damals den Trainer, Wilmer Cabrera, fragte. Wir waren kurz vorm Spiel gegen San Antonio. Es war klar, ich meine, ein Unentschieden würde reichen und wir gewinnen die Copa Terras. Und ich meinte so, wie wichtig nehmen Sie die Partie? Denn mit einem Punkt könnten Sie die allererste Trophäe ever für die Toros holen. Und er dann so, ja, mir ist das Spiel an sich wichtiger, weil es ein Ligaspiel ist. Wenn wir nebenbei noch ein Trophäe mitbekommen, warum nicht? Heimspiel. San Antonio war die, den 1-0 hätte gereicht, egal. San Antonio spielt weit besser als die Toros im Stadion der Toros. War auch lauter zu hören als die Fans der Toros. Am Ende feierte San Antonio im Stadion der Toros den erneuten Gewinn der Copa Terras. Zwei Jahre später, also relativ dicht danach, Wilmer Cabrera trainiert nun El Paso. El Paso gewinnt zum ersten Mal seit langer Zeit die Copa Terras. Heißt, er gewinnt einen Pokal, den er eigentlich gar nicht haben möchte, mit El Paso. Und jetzt, wieder ein Jahr später, andersrum. San Antonio spielt zu Hause gegen El Paso. Wirkt nicht so, als könnten die irgendwie Bock drauf haben, diese Partie zu gewinnen oder den Pokal zu gewinnen. Und wieder gewinnt die Auswärtsmannschaft im Stadion des Rivalen und kann sich da die Trophäe holen. Fand ich immer wieder sehr spannend zu sehen, wie das so sein muss. Denn selbst wenn du die Copa Terras nicht haben willst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die San Antonio-Fans sonderlich begeistert sind, zu Hause ein 0-3 gegen deinen Rivalen erleben zu müssen.
Nee, absolut nicht.
Und daher, ja, sehr spannend immer zu sehen, was so in der Copa Terras abgeht. Und nur fürs Protokoll, es gibt eine MLS-Copa Terras, es gibt in der USL eine Copa Terras und es gibt einen ligaübergreifenden Wettbewerb, der ist der Copa Terras Shield. Der betrifft alle texanischen Profiteams aus dem MLS-USL-Bereich. Also das Frauenteam von Houston zum Beispiel, die MLS-Teams, die USL-Teams. Und da wird es dann nicht aus den direkten Duellen, sondern ich meine aus dem Punkt pro Spiel der kompletten Saison berechnet. Das nur kurz als Komplettierung der Copa Terras Hintergrundgeschichten. Gut, hast du sonst noch was zu USL oder irgendwelche lustigen Geschichten, Gerüchte oder Kriterien?
Nee, ich denke, wir sind durch.
Dann soll es das für diese Woche gewesen sein bei Sideline, dem USL-Podcast. Lasst uns gerne wissen, was ihr zu den Spielen oder zu den heutigen Themen denkt. Und dann sind wir nächste Woche wieder da mit hoffentlich ähnlich wilden Partien, vielen Toren und hoffentlich weniger bekloppten neuen Teams, die in Regionen kommen, wo schon 8000 Teams gibt. Aber wenn, würde ich mutmaßen, Florida, Texas oder Kalifornien. Man kennt ja seine Pappenheimer.